Ja, ich darf also nicht kritisieren, dass der Dalai Lama einem Zehnjährigen die Zunge drücken will, ohne auf die Vergehen der Kirche zu verweisen. Der Dalai Lama ist erhaben für diesen Menschen. Er will unbedingt an dessen Güte glauben. Und wie viele Menschen gibt es, die Buddha-Statuen bei sich zu Hause stehen haben? Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Frohe Ostern. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest. Am Samstagmorgen brachte eine meiner Töchter beschämt, ja, ein bisschen pikiert, verschämt das Gespräch drauf. Da sei ein Mann in der Kirche gewesen und habe gesagt, ich wusste sofort, was sie meint. Ja, der Mann, der hat gesagt, stecke dein Schwert in die Scheide. Ja, also man sang die Passion und Jesus sagt, nachdem Petrus dem Soldaten das Ohr abgeschlagen hat, steckt ein Schwert in die Scheide. Das fand meine Tochter ziemlich irritierend. Gut, ich habe sie erklärt. Klar, aber natürlich irritierend. Das Ganze gesungen, jede Silbe betont. Aber ganz im Ernst, ich habe denken müssen, Donnerstag, die Fußwaschung. Ja? Die Liturgie mit der Fußwaschung. Ja, an Karfreitag der Priester, der sich blutrot gekleidet, flach auf den Boden legt, die großen Fürbitten, beuget die Knie, ja, erhebet euch und hin und her und die Kinder sind mit dabei und die Kreuzenthüllung, das in drei Schritten quasi nach vorne getragen wird, das gemeinsame Verehren des Kreuzes, ja, den Kindern nach vorne zu gehen, die auch Blumen, diesmal waren es Blumen, wir haben neuen Priester, Blumen, sonst waren es bisher Kerzen, die wir angezündet haben, Blumen niederlegen vor dem Kreuz. Und ja, ich habe denken müssen, was ein unglaublicher Schatz meine Kinder nur zum ersten Mal bewusst erleben haben können. Was für eine Erfahrung, was haben andere Kinder gemacht? Auf der Couch, im Schlafanzug, Bob der Baumeister geschaut oder so. Vielleicht waren sie auch im Museum. Vielleicht, weiß ich nicht, waren sie auch im Urlaub. Aber das Ästhetische, Kulturelle, und man muss ja nicht einmal auf die Religion verweisen, sie haben etwas gesehen und erlebt, was zu Recht als das Schönste mitunter der Welt gelten darf. Ja, Ulbeck, Michel Ulbeck, der französische Schriftsteller, beschreibt das, glaube ich, in Unterwerfung. Und er bezeichnet die katholische Liturgie als das Schönste, was es gibt. Und er ordnet das genauso ein, ja, und gesteht traurig, dass er es einfach nicht schafft zu glauben. Er schafft es vielleicht für eine Sekunde in der Kirche, wenn die Musik besonders schön, wenn die Liturgie besonders schön ist. Aber es hält nicht an. Und er bedauert sich. In der Osternacht sind meine Kinder zu Hause geblieben. Aber Ostersonntag und Ostermontag waren sie wieder mit. Ostersonntag hatten wir absolut fantastische Musik, Gesang mit der mobilen Orgel, Geige, Cello, Bass. Und ich weiß nicht, da haben sie eine Sopranistin eingeflogen, absolut erste Sahne. Übrigens Passion, Karfreitag. Stand im Chor die Sängerin von Juli. Ich wusste es nicht, man hat es mir später gesagt. Ich weiß auch jetzt nicht, wie die Dame aussieht. Hier der Song, das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig. Juli. Ja, jedenfalls. Wahnsinns-Sopranistin am Ostersonntagmorgen. Und wir waren recht spät dran, wir haben uns aufgeteilt und meine Kinder saßen direkt vor dem Ensemble, direkt vor der Musik, rechts vor dem Altar und keine KI der Welt, kein Netflix kann eine real singende, attraktive Frau, muss man in dem Fall noch dazu sagen, ist auch nicht immer so. Schöne Stimme muss nicht einhergehen mit sonstiger Attraktivität, ja. Kannst einen Menschen, was eigentlich schön ist, in der Stimme hast du eigentlich die Würde So oder so drin. Weiß nicht, wie die Person aussieht. Jedenfalls keine KI der Welt, kein Netflix kann einen real singenden Körper, einen real musizierenden Körper ersetzen. Ein real musizierende Menschen, über die das Sonnenlicht sich im Weihrauch bricht. Das ist alles, was ich sagen möchte. Es ist kein Zufall, ja, dass sich die schönste Musik dort gebildet hat, wo wir die Menschwerdung Gottes und sein Sich-Verschenken in Brot und Wein feiern. In Fleisch und Blut. Fleisch und Blut. Es wird so wichtig, jeden Tag mehr. Und es gilt sich darauf zu besinnen, gerade in den heutigen und uns, was heißt drohenden, aber in den KI-dominierten Zeiten, in denen wir bald leben werden. Apropos Ulbeck, hier, ich lese von Berliner Zeitung. Ulbeck will also einen Film verbieten lassen, nachdem er den Trailer gesehen hatte. Darin ist der Autor mit nacktem Oberkörper in einem Bett zu sehen, später mit einem schwarzen Pyjama. Er küsst und umarmt eine junge, leicht bekleidete Frau. In einem am Freitag erschienenen Interview mit der Süddeutschen Zeitung nennt Ulbeck den Trailer widerlich. Vor Gericht ging es um den Vertrag zwischen Ulbeck und dem Kollektiv Kirak, in dem der Autor zugestimmt hat, an dem Filmprojekt mitzuwirken. Der Richter erklärte diesen Vertrag für legal, auch wenn Ulbeck behauptet hatte, er sei deprimiert gewesen, als er an dem Film mitarbeitete. Gut, das ist er immer, mehr oder weniger. Er sei müde und betrunken gewesen, als er den Vertrag unterzeichnete. Er hätte nicht gewusst, worauf er sich einlässt. Sein Anwalt habe ihn nun gebeten, alle Rezepte für die Antidepressiva und Angsthemmer zu finden, die er damals nahm, sagte Ulbeck in dem Interview. Seine Unterschrift unter diesem Vertrag sei vielleicht das Dümmste gewesen, was ich je in meinem Leben gemacht habe, heißt es weiter. Berufung habe er auf Anraten seines Agenten eingelegt, dem gegenüber er ein schreckliches Schamgefühl habe, weil er ihm den Vertrag mit Kirak nicht vorgelegt habe. Dem Filmemacher Stefan Ruitenbeek von Kirak wirft er in dem Gespräch vor, ihn zerstören zu wollen, um berühmt zu werden. Und jetzt das, worauf ich eigentlich hinaus will. Er fühle sich jetzt, wie es Frauen erzählen, die vergewaltigt wurden, sagte er in dem Interview. Sie haben das Gefühl, dass ihr Körper nicht mehr ganz ihnen gehört. Sie schämen sich, obwohl sie sich nicht schämen sollten, aber sie schämen sich trotzdem und dann ekeln sie sich vor Sex. Ich habe nun alle diese Symptome. Ist, und ich fand das bemerkenswert, insofern, als wir hier einen alten Lustmolch sozusagen haben, einen schwerreichen Multimillionär, der ganz gewiss mit allen Wassern des Hedonismus, sage ich mal, gewaschen ist. Auch die Bücher, die er geschrieben hat, kommen ja nicht aus dem Nichts. Wer die Bücher gelesen hat, weiß, wovon ich rede. Und ja, und er erlebt eine Wahrheit. Er erlebt einen Schmerz, der auf eine Wahrheit hindeutet. Letztlich auf was? Na klar, auf die Sexualmoral. Darauf, dass wir Körper sind. Dass Sex etwas ist, ja, was nicht egal ist. Ja, was man nicht billig hergeben kann, ohne dafür zu zahlen. Seelisch oder körperlich. Und Ulbeck und... Ich sage das nicht als jemand, der sich über Schadenfroh, in keinster Weise, ich bin großer, großer Fan von Ulbeck. Er erlebt nun dieses gerade. Ein alter, mit allen Wassern gewaschener, Mensch. Wo wir von berühmten Perversen sprechen. Habt ihr das gesehen mit Dalai Lama? Er küsst einem offensichtlich sich ekelnden, vielleicht weiß ich, 10-jährigen Jungen auf den Mund, hält seinen Kiefer in der Hand, ja, dann streckt er die Zunge raus und verlangt wohl, dass der Junge ihm die Zunge lutscht. Mal googeln, wenn man es noch nicht gesehen hat. Ich habe zwei Bilder gepostet. Eins, wo er lächelnd nach dem Jungen greift, dann eins, wo er seine Zunge rausfährt. Was waren die Kommentare? Und getitelt hatte ich es mit dem Zitat von Dalai Lama. Alles, was du mit einem Lächeln beginnst, ist dir fast schon gelungen. Ja, deshalb das erste lächelnde Bild von ihm. Wie könne ich so etwas posten? Die Kirche habe in Kanada Ureinwohner gefoltert. Bitte? Aber es zeigt gut, ja, wie der Mensch tickt. An etwas hängt des Menschen Herz. Er kann sich Atheist nennen, egal, etwas ist ihm heilig. Ja? Er hat immer eine Hierarchie in der Moral. Wisst ihr, wie ich meine? Ja? Ich darf also nicht kritisieren, dass der Dalai Lama einem Zehnjährigen die Zunge drücken will, ohne auf die Vergehen der Kirche zu verweisen. Hm? Der Dalai Lama ist erhaben für diesen Menschen. Er will unbedingt an dessen Güte glauben. Und wie viele Menschen gibt es, die Buddha-Statuen bei sich zu Hause stehen haben? Christen, erklärte Christen. Ich hab Verwandte in der engsten Verwandtschaft. Nirgends ein Kruzifix, erklärte Christen. Gut, also keine Katholiken, aber nirgends ein Kruzifix, aber riesige Buddha-Statuen. Was ist dir wichtig? Woran hängt dein Herz? Was ist deine Priorität? Ja, auf der Leiter deiner was ist deine Hierarchie der Sympathie? So. Wer ist dein Gott? Ich habe in einem Café, das ich mag, Neukölln, große Buddha-Statue in der Toilette. In der LPG, hier auf dem Prenzlauer Berg. Europas größtem Biomarkt. Zentral steht in dem Laden drin. Der Buddha. In Hotelgärten. Ich könnte weitermachen, überall. Ja. Was denken diese Menschen, wenn sie das Video mit dem Dalai Lama sehen? Weiß nicht. Wird irgendwo ein Buddha entfernt? Gut, Buddha ist nicht schuld dafür. Ja, klar, aber es sind Fragen, die man sich doch irgendwie stellt. Wir sind eine spirituell völlig entwurzelte Gesellschaft. Das ist offensichtlich. Aber wie dem auch sei. Wir sind jetzt noch in der Osterzeit, streng verboten, diese Woche zu fasten. Es geht 50 Tage letztlich, die österliche Freudenzeit. Wir hören einander. Tschüss. She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She is tucked in toweling with her socks on. She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She's tucked in toweling with her socks on.